Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein, ich freue mich, dass ihr da seid und freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort aufschlagen dürfen. Ich setze fort in unserer Reihe durch das Markus-Evangelium. Heute den letzten Teil vom Kapitel 5. Nächste Woche haben wir Brüdersonntag. Und Brüder, bitte denkt dran, dass der Text, der vorgegeben ist, ist Markus 6, 1 bis 13. Das setzt dann fort an dem, wo ich heute aufhören werde. Ja. Denkt daran, Markus Kapitel 6. Aber heute sind wir in Kapitel 5. Es ist ein Text, über den ich auch nicht so lange her gepredigt habe. Habe es aber ganz neu vorbereitet, mit einem leeren Blatt nochmal angefangen. Und es ist auch eine wichtige Geschichte hier in dem Markus-Evangelium und ist der Text, der jetzt dran ist in unserer fortlaufenden Reihe. Deswegen habe ich entschieden, das doch nochmal diesen Text durchzunehmen. Wir haben gesagt, das Markus-Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und was wir hier haben, Markus, wie Matthäus, Lukas und Johannes, sind vier Augenzeugenberichte über Jesus. Und wenn wir diese Evangelien lesen, dann erfahren wir, was Jesus getan und gesagt hat. Und wir erfahren auch, wie die Menschen darauf reagiert haben. Und im Markus-Evangelium gibt er uns diese Berichte weiter und nur an einer einzigen Stelle sagt er uns, was er selber denkt. Und das ist im ersten Vers. Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Und danach gibt er uns diese Augenzeugenberichte. Und dann in Kapitel 1 bis 8 ist die Betonung Markus auf diese Frage, wer ist dieser Jesus? Das ist die Frage, die er beantwortet. Wer ist dieser Jesus? Und er präsentiert ihn uns, Jesus, hier in diesem Text. Und wir sind jetzt im Kapitel 5 und im zweiten Teil ab Vers 21. Und wir haben hier ein Sandwich-Struktur. Also wir haben zwei Geschichten, die so wie ein Sandwich sind. Eine Geschichte fängt an, dann gibt es eine andere Geschichte und die erste Geschichte wird dann fortgeführt bis zum Ende des Kapitels. Das sehen wir Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Die Geschichte von Jairus und seiner todkranken Tochter. Das wird unterbrochen von die Verse 24 bis 34 durch eine leidende Frau. Und dann setzt die erste Geschichte nochmal fort. Ab Vers 35 bis Ende des Kapitels sind wir nochmals mit Jairus und seiner Tochter. Und was Markus hier tut, ist, er ermöglicht den Vergleich zweier Geschichten. Er will uns zwei Reaktionen auf Jesus gegenüberstellen. Und wir erkennen auch, wenn wir bis jetzt auch aufgepasst haben, wir erkennen auch bestimmte Themen, die sich wiederholen, die wir erkennen und sagen können, ja, das ist typisch Markus. Darauf werden wir noch drauf kommen. Aber zum Beispiel, in dieser Geschichte sehen wir, dass beide Geschichten, er kümmert sich zuerst um den Betroffenen, und dann zeigt er sich als der ermächtige Gott. Und das Gleiche hat er in Kapitel 4 gemacht, als er den Sturm gestillt hat. Er hat das Gleiche gemacht, als er in Kapitel 5 bei der Heilung des Besessenen. Und jetzt kümmert er sich wieder erst um die Betroffenen und dann zeigt er sich als der ermächtige Gott. Das werden wir erkennen. Und Markus zeigt uns hier, dass Jesus Autorität hat über Dinge, die für dich und mich unmöglich sind. Er kann nicht nur Wunder tun, er hat Autorität über Naturgewalten, über Dämonen, über Krankheiten und sogar über den Tod. All diese Dinge, sie alle kapitulieren vollständig und sofort angesichts seiner souveränen Autorität. Und heute werden wir sehen, wir können mit unseren Bitten zu Jesus kommen. Wir müssen in Glauben kommen. Aber er wird sogar unvollkommenen Glauben ehren, wenn er selber das Objekt dieses Glaubens ist. Ich sage das nochmal. Wir können mit unseren Bitten zu Jesus kommen und er wird sogar unvollkommenen Glauben ehren, wenn er das Objekt dieses Glaubens ist. Hoffentlich wird das klarer in diesem Text. Wir lesen dann erstmal Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Ich lese aus der Neu-Genfer. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Jesus hört die Rufe des Notleidenden. Und in 21 bis 23 sehen wir, dass wir mit unserer Bitten zu Jesus kommen können. In Vers 21 lesen wir, dass er fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer. Also er kommt zurück nach Galiläa, ein Gebiet, das stärker von Juden als Heiden bevölkert war. Und in Vers 21 lesen wir von einer großen Menschenmenge. Diese Menschenmenge wird dann nochmal in 24 erwähnt, also zweimal wieder sagt uns Markus, das sind viele Menschen da. Das haben wir auch schon in Kapitel 3, Vers 7 erwähnt bekommen, Vers 8, Vers 9, Vers 20, Vers 32 und Kapitel 4, Vers 1 und Vers 36 sagte uns Markus, das ist eine große Menschenmenge. Also man möchte fast sagen, okay, wir haben es schon begriffen, nur das Problem ist nicht weggegangen und das Problem wird größer. Und daraufhin sagt auch Jesus immer am Ende, nachdem er sich seine Souveränität offenbart hat, sagt er den Menschen, sag es nicht weiter. Weil das Problem ist jetzt schon groß und es sollte noch nicht größer werden, weil Jesus einen anderen Plan, einen anderen Zeitplan hat. Wir haben nicht nur eine große Menschenmenge, wir haben nicht nur Jesus. In dieser Geschichte haben wir dann ab Vers 22 er wird uns vorgestellt als ein Synagogenvorsteher namens Jairus. So jemand mit so einer Aufgabe, das war ein Laien, er war verantwortlich für die Instandhaltung des Gebäudes oder unter ordnungsgemäßer Ablauf des Gottesdienstes. Er war verantwortlich für die Auswahl der Lesung aus der Tora. Er war ein Mann der Vornehmheit, ein angesehener Mann. Ein angesehener Mann, der viel Demut zeigt. Wir lesen, er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Also man kann sich das so vorstellen, die große Menge, Jesus ist da, da kommt Jairus, er geht auf die Knie, warf sich vor Jesus mit seinem Gesicht zum Boden hin und er bittet Jesus um Erbarmen. Seine Tochter, sie liegt im Sterben. Und wir haben bis jetzt gemerkt, dass die Opposition gegen Jesus wird immer größer, auch von dem Establishment, von den jüdischen Leitern, diese Opposition gegen Jesus wird immer größer. Und hier ist ein angesehener Mann, der Verantwortung in der Synagoge hat. Und trotzdem geht er auf die Knie vor Jesus und sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Er geht hier den Trend entgegen und er kommt zu Jesus. Und in der Parallelstelle in Lukas 8, Vers 42, lesen wir, dass diese Tochter seine einzige Tochter war. Wir können mit unserer Bitten zu Jesus kommen. Und wir müssen im Glauben zu Jesus kommen, die Verse 23 bis 24. Wenn das ein solcher Mann war, der Verantwortung hat, bestimmt hat er auch andere Menschen zu Jesus hinschicken können, sagt, hey, hol mal der Jesus und sag mal, er soll zu mir kommen. Aber geht selber hin. Er selbst kommt im Glauben zu Jesus. Er kommt auf Jesus zu, weil er glaubt, Jesus könnte das für ihn tun, was kein anderer tun kann. Und sein demütiger Glaube hier ist ein Modell, das wir alle nachahmen sollten. Wir sehen seine Bitte in Vers 23. Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Also seine Bitte kommt mit einer Dringlichkeit, mit Anlehnung. Und er sagt in Vers 23, er sagt, leg ihr die Hände auf. Es ist interessant, er hätte auch sagen können, sag jetzt, dass sie gesund ist und sie wird wieder gesund. Ich glaube, sie wird gesund. Ja, er hat bestimmt gewusst, an der Stelle könnte Jesus sie auch aus der Entfernung heilen. Aber hier lesen wir, leg ihr die Hände auf. Und damit zeigt uns, in dieser Betonung zeigt uns Markus auch, oder er erwähnt etwas, was nachher dann auch wichtig wird. Ja, und betont das hier. Die Einladung zur Berührung, es setzt die Zähne für einen Vergleich, was mit der zweiten Geschichte und wieder als Erfüllung diese Geschichte am Ende des Kapitels kommt. Vers 24, Jesus reagiert schnell und geht mit ihnen. Jesus ging mit ihnen, eine große Menschenmenge schloss sich ihnen an und drängte sich um ihn. Also Jesus sieht so aus, als wenn Jairus das bekommen hat, was er haben wollte. Jesus geht mit, aber es gibt die Menschenmenge. Und dann gibt es eine Frau. Eine Frau, die uns im Markus Vers 25 vorstellt. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Jesus reagiert auf das Leiden der Kranken. Vers 24, Jesus ging mit ihm, eine große Menschenmenge schloss sich ihn an und drängte sich um ihn. Dann fängt die neue Geschichte an. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genutzt. Im Gegenteil. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihm heran und berührte sein Gewand. Pausieren wir da erstmal bei Vers 27. Wir können uns Jesus in unserem Leiden nähren. Hier war eine Frau und aufgrund von die Kondition, die sie hat, gesundheitlich und auch wegen dem Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, konnte diese Frau sich nicht frei bewegen. Sie konnte sich nicht jedem nähren, denn sie galt als unrein. Also zum Beispiel durfte sie nicht in den Gottesdienst, sie hatte auch keinen Zugang zum Tempel. Das kommt aus dem alttestamentlichen Gesetz, in 3. Mose haben wir das, in Kapitel 15, Vers 25. Wenn aber eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Zeit oder über die gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. Wie zu ihrer gewöhnlichen Zeit, so soll sie auch da unrein sein. Und dann Vers 27, wer davon etwas anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Also wer in Berührung mit dieser Frau gekommen ist, war auch selber bis zum Abend unrein. In Vers 25 bekommen wir noch mehr Informationen, dass diese Frau seit 12 Jahren an dieser Erkrankung leidet. 12 Jahre leidet sie an den physischen Folgen dieser Krankheit, aber sie leidet auch an die sozialen Folgen, dadurch, dass sie immer wieder ausgeschlossen wurde. Und sie leidet an den wirtschaftlichen Folgen, weil wir lesen, dass sie alles, was sie hat, ausgegeben hat. Sie hat alles versucht. Und Vers 26 lesen wir, dass sie bei vielen Ärzten gewesen war. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genutzt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Das kennt man auch in der Medizin, dass man dies vorschlägt und das andere vorschlägt, dass nachher, dass man sagen muss, die Nebenwirkungen oder auch dadurch, dass der Körper durch diese viele Behandlungen geschwächt wurde, dass man nachher vielleicht schlechter dasteht als vorher. Aber sie hat die medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Man könnte sich vorstellen, heute, wie ein Arzt sagen würde, dann wieder beim Besuch, ich habe nichts mehr vorzuschlagen oder wir haben schon alles probiert. Und diese Hoffnungslosigkeit. Aber sie leidet noch mehr aufgrund der unerfolgreichen Behandlung. Einerseits hat sie nicht mehr zu verlieren jetzt und so weiß sie, dass Jesus ihre einzige Chance ist. Wenn man die Kommentatoren liest zu dieser Stelle, dann vermuten einige, dass ihre Überzeugung oder ihr Glauben nur ein heidnischer Aberglaube war, aber sie glaubte durch Berührung, weil das jetzt eine geistliche war, das war jemand, der Wunder getan hat, dass in ihr Verständnis da war, wenn sie nur seine Kleidung berührt, dass sie geheilt wird. Aber auf jeden Fall glaubt sie, dass diesen Mann, sie hat von ihm gehört, der heißt Jesus, dieser Mann kann sie heilen. Also man kann sagen, vermutlich war ihre Theologie schwach, aber ihr Glauben war stark. Und das ist hier, was wichtig ist. Ihr Glauben war stark. Also wenn wir zu Jesus kommen, ist unsere Theologie, unser Bibelverständnis, wenn wir im Glauben kommen, das erste Mal, dann ist vieles, was wir noch nicht verstehen. Aber der Glaube ist stark. Wenn wir glauben, Jesus kann uns heilen, Jesus kann uns von unser größter Problem, von unserer Sünde reinigen. In Vers 27 lesen wir, sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Hier war eine Frau, sie müsste immer aufpassen im Leben, über die letzten 12 Jahre zumindest, niemanden aus Versehen durch Berührung zu verunreinigen. Und da sieht sie Jesus in der Menge. Da war eine große Menschenmenge, oder? Ja, hat uns Markus schon mal gesagt. Und dadurch muss sie, um zu Jesus zu kommen. Sie muss durch diese Menschenmenge. Sie darf nicht erkannt werden als die Unreine. Keinen berühren, aber sie will Jesus berühren, zumindest sein Gewand. Und sie geht an ihn dran von hinten und berührt sein Kleid. Und in dem Moment glaubt sie wahrscheinlich, das hat jetzt keiner mitgekriegt. Es hat geklappt. Sie hat dann sofort gespürt, dass sie geheilt wurde. In Verse 28 bis 34 lesen wir, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf. Und sie spürte, dass sie von ihren Leiden geheilt war. Im selben Augenblick, also nochmals diesen, wahrscheinlich im Luther steht da alsbald oder sofort, Im selben Augenblick, das etwas, was Markus auch immer wieder hervorhebt, hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihren Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und du fragst, und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war, und sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Ihre Aussage in Vers 28 ist eine Aussage des Glaubens. Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das ist ihre Überzeugung. Ihr Glaube hier ist im Vergleich zu der Glaube der Jünger stark. Weil da haben wir vorhin in Kapitel 4, Vers 40, sagt Jesus, warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr immer noch keinen Glauben? Und hier sehen wir eine Frau, die von der Gesellschaft ausgestoßen war, und sie hat Glauben. Und sie tat etwas Undenkbares, Inakzeptables, aber sie hat geglaubt. Vers 19, im selben Augenblick wird sie geheilt. Die Gnade Gottes durch Jesus hat ihren Körper geheilt. Gleich wie sie unsere Seele heilt, wenn wir persönlich an ihn glauben. Die Gnade Gottes durch Jesus hat ihren Körper geheilt, gleich wie sie unsere Seele heilt, wenn wir persönlich an ihn glauben. In Vers 30 fragt Jesus, wer hat mein Gewand berührt? Er erkennt, dass diese heilende Kraft von ihnen ausgegangen ist. Er, Jesus, der Vollkommene, hat ihre Unreinheit auf sich genommen und vermittelt ihr seine Reinheit und Gesundheit. Die Menschen um ihn, die drängen, in Vers 31 lesen wir das, und wir merken, dass obwohl da viele Menschen um Jesus waren, die da sein wollten, wird diese Frau hervorgehoben, die nicht nur seine Nähe gesucht hat, sondern auch das, was er zu bieten hat. Sie sucht Heilung, sie sucht Rettung, sie glaubt an ihn. Und das ist ein Unterschied. Es gibt Menschen, die sind gerne unter Christen. Ja, ich gehe gerne in einen Gottesdienst. Ja. Oder ich gehe gerne dahin, wo die Christen hingehen, aber haben selber kein lebendiger Glaube, haben selber nicht an Jesus geglaubt. Oder es gibt Menschen, die hören gerne Geschichten von Jesus, die lesen gerne in der Bibel, aber haben nie an Jesus geglaubt. Wir müssen Jesus im Glauben nähren. In Vers 32 blickte Jesus umher, er suchte, wer ihn im Glauben berührt hat. Und wir lesen, die Frau kommt und die bekennt alles. Also es ist möglich, dass die Frau so an Jesus geglaubt hat, so gewusst hat, dass er selber Gott ist, dass sie wusste, das bringt nichts, mich mehr zu verstecken. Wie, weiß nicht, ob ihr diese Polizeinachmachungen anguckt. Und ihr seht, der Räuber ist auf der Flucht und der entkommt immer. Und dann kommt die Polizei nachts, kommen die mit dem Hubschrauber. Und egal, wo er sich versteckt, da sehen sie immer noch dieser weiße Punkt, der überall bewegt. Und irgendwann merkt er, spätestens wenn die Hunde eingesetzt wird, es bringt nichts mehr. Besser, man stellt sich einfach und man wird verhaftet. Und hier ist diese Frau und Jesus blickte umher und die Frau kommt in Vers 32 und sie bekennt alles. Jesus blickte die Menge umher, um sie zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war und sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Er hat alles einfach am Tag gelegt. Ich war's. In dem Moment wahrscheinlich wusste sie auch nicht, wird Jesus jetzt böse sein? Wird er sie tadeln? Wie wird er reagieren? Meine Tochter, sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Spürt ihr diese Erleichterung in diesem Moment, wie Markus uns das erklärt? Und wie Jesus so gnädig, barmherzig mit dieser Frau umgegangen ist? Eine Frau, die sozial ausgestoßen war, sie wird jetzt von Jesus öffentlich wegen ihren Glauben gelobt und deklariert sie als geheilt und rein. Diese Frau wird in seinem Königreich willkommen geheißen. Sie hat das Heil erfahren, geistlich sowie körperlich. Dann die Verse 35 bis 43. Jesus hat Autorität über die Macht des Todes. Was haben diese zwei Geschichten noch gemeinsam? Jesus macht in beiden Geschichten etwas Undenkbares. Er bricht alle Tabus. Nicht nur war es verboten, in der Nähe einer unreinen Person zu kommen, es war auch verboten, einen Toten zu berühren. Das haben wir auch im Alten Testament, in der Tora, im Gesetz, 4. Mose 5, 1 bis 4. Eigentlich beide Verbrechen zusammen. 4. Mose 5, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, gebietet den Israeliten, dass sie aus dem Lager schicken alle Aussätzigen und alle, die Eiterfluss haben und die an Toten unrein geworden sind. Männer wie Frauen sollt ihr hinausschicken vor das Lager, dass sie nicht das Lager unrein machen, darin ich unter euch wohne. Und die Israeliten taten so und schickten sie hinaus vor das Lager, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Die Verse 35 und 36, wir können trotz der Umstände an Jesus glauben. Ab Vers 35 sind wir wieder zurück in diese erste Geschichte, aber die Geschichte in die Mitte ist noch in unserem Hinterkopf und wir suchen noch die Vergleiche. Wo sind die Gegenüberstellungen? Wir sind zurück bei Jairus. Er muss nun außer sich sein mit Angst und Frustration. Hier ist ein Mann, er weiß, seine Tochter kann jede Minute sterben. Diese Frau war 12 Jahre krank. Hätte sie nicht nur 30 Minuten warten können oder ein paar Stunden? Muss das jetzt sein? Jairus erinnert uns an den Nikodemus, der war auch ein einflussreicher jüdischer Leiter, der in der Nacht zu Jesus kam. Aber Jairus kommt am Tag, also nicht so versteckt, er kommt am Tag vor dieser großen Menschenmenge, demütig und bettelnd. Und in Vers 35 kommt die schlimmste Nachricht, was ein Mensch, was Eltern bekommen können. Deine Tochter ist gestorben. Hier wurde die Todesnachricht überreicht. Und in diesem Moment ändert sich die Situation drastisch. Also wenn jemand so eine Nachricht bekommt, über Nacht, in dem Moment ändert sich das Leben für immer. Sein Leben hat sich in einem Augenblick verändert, aber es wird nur ein Augenblick sein. Weil wir wissen, was gleich passiert. Und dieser Menschen, die von seinem Hause gekommen sind und diese Nachricht übermittelt haben, die sagen dann, vielleicht steht da Jairus so ein bisschen im Schock, ein bisschen untertrieben, in dem Moment, was mache ich jetzt? Er guckt Jesus an, er guckt diese Männer an, die gekommen sind. Und die sagen zu ihm, was bemühst du den Meister noch länger? Ja, also diese Freunde kommen, sie sehen die Realität dieser Situation in ihren Augen, menschlich gesehen. Das ist eine resignierte Tatsache, die sie in den Augen schauen und sagen, guck, lass Jesus jetzt in Ruhe. So nach dem Motto, der kann dich jetzt auch nicht mehr helfen. Was bemühst du den Meister noch länger? Wir können uns, ich kann mich zumindest nicht vorstellen, was für Gedanken in diesem Moment durch den Kopf von Jairus gegangen sind. Wie schnell sind wir in schwierigen Umständen, obwohl Jesus an unserer Seite ist, wie schnell sind wir nicht mehr zu glauben? Zu sagen, Gott kann hier auch nichts machen. Und ich lese hier in Vers 36 einen ganz kurzen Satz, der mir tröstet. Der mich erinnert, an wem hier spricht. Nicht nur Jesus, sondern einer, der Autorität hat, der Gott ist. Da sagt Jesus, da lesen wir, Jesus hatte zugehört. Kann man so schnell überlesen, überfliegen. Jesus hatte zugehört. Was hat er zugehört? Er hat zugehört, was ihm gesagt wurde, deine Tochter ist gestorben. Er hat gehört, wie die Männer gesagt haben, was bemühst du den Meisten noch länger? Jesus hatte zugehört. Er hat es mitgekriegt. Er hat es verstanden. Er war gegenwärtig. Er hat Jairus begleitet. Er nimmt Anteil an das Geschehen. Jesus hatte zugehört. Und dann sagt er, er wandte sich zu den Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Hier das Thema wieder, glaube nur. Brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Und manchmal befinden wir uns in schwierigen Gesprächen oder wir befinden uns in schwierigen Situationen. Und wenn du ein Christ bist und wenn das so ist, denk dran, Jesus hört zu. Er ist da. Ihm ist das nicht egal und er kriegt das mit. Er sieht die Situation. Der Allmächtige, der Allwissende, der allgegenwärtige Gott sieht und hört alles. Und Jesu gibt Jairus hier eine Herausforderung, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Es ist so, wie wenn Jesus sagt, trotz allem Anschein nach bin ich weder abgelenkt noch desinteressiert an deine Bedürfnissen. Aber ich arbeite in meiner Zeit, nicht in der Zeit anderer. Ich muss mich nicht beeilen. Ich lasse mich auch nicht von anderen diktieren. Jairus, glaube und schau, was ich jetzt tue. Diesen Satz 12 Jahre kommt auch zweimal, kommt einmal vor in beide Geschichten. Ja, die Frau war 12 Jahre krank, das Mädchen war 12 Jahre alt. Und wenn wir denken an Gottes Zeitplan, wie wir Gottes Zeitplan gar nicht verstehen und blicken können. 12 Jahre vorher, wurde ein Baby geboren. Ja, ein Mädchen kam auf der Welt. Und im selben Jahr, zum selben Zeitpunkt ungefähr, ging eine Frau zum Arzt oder merkte, dass an ihr was nicht stimmt. Und fragte sich, was soll das? Warum leide ich? Und ein paar Jahre später hat sie noch was versucht und noch mehr Geld ausgegeben und das hilft auch nicht. Und sie sagt, ey, was soll das jetzt? So lange geht das hin. Und nach 12 Jahren verwendet Jesus beide Personen, um sich selber zu verherrlichen und um seine Autorität und seine Größe zu zeigen. Wir müssen glauben. Wir können an Jesus glauben, unabhängig von den Skeptikern, die Verse 37 bis 40. Vers 37. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihm zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Die Apostel, die 12 Aposteln dürften Jesus begleiten über die 3 Jahre. Sie haben die größte Vertrautheit und Nähe genossen. Aber es gab noch ein paar von den Aposteln, die eine besondere Nähe zu ihm genossen haben. Petrus, Jakobus, Johannes, manchmal auch Andreas. Und die kommen an dem Haus, wo Jairus' Tochter ist, Vers 38, da wird laut geweint und geklagt. Klagerfrauen wurden wahrscheinlich bestellt, um das noch zu unterstützen, um mit der Familie laut zu weinen, zu heulen. Und Vers 39, Jesus tadelt die Menge mit was für sie wahrscheinlich geklungen hat wie eine lächerliche Aussage. Vers 39, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung, warum weint ihr, das Kind ist nicht tot? Es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, er aber schickte sie alle hinaus. Das junge Mädchen war in der Tat tot. Aber egal, was die Skeptiker behaupten, Jesus kann problemlos einen Toten auferwecken. Vers 40 lachten sie ihn aus. Und Jesus wollte ihnen keine Heilungsspektakel anbieten, so schickte sie alle raus, bis auf ein paar Vertrauten unter seinen Jüngern und die Eltern des Kindes. Was sagt uns diesen Text? Und was können wir daraus lernen? Hier ist ein Vorschlag. Hardcore-Realisten, die Skepsis atmen, die werden immer bei uns sein. Manchmal finden wir sie auch unter Gläubigen. Auf jeden Fall finden wir sie in unserer Gesellschaft. Sie werden unseren Glauben in einen gekreuzigten Juden verspotten und unser Vertrauen in einem Gott verspotten, den wir nicht sehen können. Nichtsdestotrotz, halte an deinen Glauben fest. Sei ein Mensch des Glaubens. Nicht den Glauben an den Glauben, das ist ein geistiger Unsinn, sondern den Glauben an den allmächtigen, souveränen Herrn Jesus, dessen Autorität und Macht absolut sind und keine Rivalen kennen. An ihn glauben wir. Und die Verse 41 bis 43 zeigen uns, wir können an Jesus glauben, weil man ihm vertrauen kann. Vers 41, die Eltern schauen durch ihre verweinten Augen, wie Jesus das Mädchen sanft berührt und sagt, Talitikum. Das war aramäisch. Es ist wie hier, wie Markus uns schreibt, dass wenn wir eine Bibel auf Hochdeutsch lesen und auf einmal ist da was auf Alemannisch drin. Und weil der Markus weiß, dass nicht alle, die Hochdeutsch können, auch Alemannisch verstehen, dann erklärt er auf Hochdeutsch, was es ist. Oder vielmehr erklärt er die aramäische Begriffe, die hier drin sind. Und das macht er an einigen Stellen im Markus-Evangelium. Werde ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht aufzeigen. Aber zum Beispiel Kapitel 3, Vers 17 macht er das auch, dass er das erklärt. Es ist so, wie wenn man manchmal Nachrichten guckt und ein Schweizer irgendwie eine Antwort gibt und unten sind Untertitel auf Deutsch, da muss ich immer lachen, dann, obwohl er meint, dass er Hochdeutsch spricht und trotzdem kommen da Untertitel. Vers 42, das kann auch nicht nur Schweizer passieren. Ja. Die Bemerkung des Markus, das überrascht uns nicht. In Vers 42, da lesen wir wieder sogleich. Leider hat der NGU das nicht betont. Luther, Schlachter, andere Übersetzung haben das drin. 42. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Ich weiß nicht, warum sie nicht das Wort eingesetzt haben. Und sofort zum grenzenlosen Erstaunen oder Ähnliches. Aber grenzenlosen Erstaunen, also das ist wahrscheinlich eine Untertreibung. Luther sagt, sie geritten außer sich von Staunen und haben gesehen, wie dieses Mädchen auferweckt wurde. In Vers 43 finden wir ein Redeverbot wieder, das was auch in Kapitel 1, 34 vorkommt und in Kapitel 5, Vers 19. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen, und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. So, das Mädchen hupft durch die Gegend, freut sich, die gucken alle zu, die stehen da mit offenem Mund, und Jesus, der große Arzt, sagt, er ordnet an, gib ihr was zu essen. Ah ja, gute Idee, Jesus. Jetzt kriegt sie auch was zu essen. Und hier erkennen wir Jesus Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für die praktischen Bedürfnisse des Mädchens. Zum Schluss und zusammenfassend ein paar Dinge, die wir lernen können aus diesem Text. Gott ehrt den Glauben aller, die durch Jesus zu ihm kommen. Alle. Sozialer Status, Geschlecht oder irgendein anderer Unterschied spielt hier keine Rolle. Allein in diesem Kapitel erkennen wir, dass Gott kümmert sich um, sind vier verschiedene Personen, Kategorien. Erstens durch dämonenbesessenen Mann. Zweitens ein hoch angesehener Mann. Drittens eine ausgestoßene Frau. Und viertens ein 12-jähriges Mädchen, die sehr arm dran war. Also egal von sozialer Status, Geschlecht oder irgendein anderer Unterschied, spielt keine Rolle. Wir können und sollen im Glauben zu Jesus kommen. Wir sehen hier auch, Krankheit und Tod sind Realitäten, denen wir uns in unserer gefallenen und sündigen Welt stellen müssen. Die sollen uns nicht überraschen. Die sind Teil unserer Welt und wir als Gläubige erfahren das auch. Tod und Krankheiten, die sind Realitäten, denen wir in unserer gefallenen und sündigen Welt stellen müssen. Und wir sehen auch hier, Jesus hat Mitgefühl mit Menschen, die leiden. Wenn wir leiden, dann dürfen wir, müssen wir nicht an Gottes Wesen und seiner Güte und Liebe zweifeln, sondern es ist eine Möglichkeit im Leiden, uns an Gottes Wesen und seine Güte und Liebe zu erinnern. Mein Gott ist gut, der hat einen anderen Zeitplan. Der macht was anders. Ich blicke das nicht durch, aber ich vertraue in einem Gott, der ist gut. Der meint es gut mit mir. Und so möchte er, dass wir ihm vertrauen, unabhängig von den Umständen, unabhängig von der Situation. Wir können ihm vertrauen. Wir vertrauen ihm, unsere Krankheiten zu heilen. Wir vertrauen ihm, den großen Feind, den Tod zu besiegen. Und woher bekommen wir diese Zuversicht? Wir schauen zum Kreuz. Wir schauen zu einem leeren Grab und sagen: Halleluja, was für ein Retter. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du derselben Gott heute bist wie damals. Dass wir noch in Gnadezeit leben, wo wir an dich glauben können. Und wir danken dir, Herr, dass als deine Kinder, obwohl wir in einer Welt leben, ja, die durch den Sündenfall viele Krankheit und Leiden und den Tod kennt, dass wir nicht ahnungslos in dieser Welt und hoffnungslos rumehren, sondern wir sind Menschen, die eine Botschaft haben, die Hoffnung bringt und die den einzigen Weg zum Vater führt. So bitten wir dich, Herr, stärke unseren Glauben und gib uns auch die richtigen Worte, wenn wir die Möglichkeiten haben, ins Gespräch mit anderen Menschen zu kommen, von dieser großen Hoffnung und Glaube zu erzählen. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.